Gut, herzlich willkommen zu dem Vortrag über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ja, ich stelle euch uns erstmal kurz vor. Das ist Christiane Jelonek, ich bin Maria Stock. Wir leiten beide seit Anfang 2009 das Bildungs- und Lobbyprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Multikulturellen Zentrum. Und besonders freuen wir uns, dass Nasser Azimi heute uns persönlich von seinen eigenen Erfahrungen auf der Flucht als unbegleiteter minderjährige Flüchtling erzählt. Genau. Erstmal zum Vortrag. Wir haben den Vortrag folgendermaßen strukturiert. Wir haben sozusagen den Weg von Flüchtlingen, von jungen Flüchtlingen nachgezeichnet. Das versuchen wir mit dem Vortrag so dem Ablauf nach anzupassen. Und beginnen mit der Definition, wer eigentlich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind. Warum sie fliehen, also Fluchtgründe, Kinder- und jugendspezifische Fluchtgründe nennen wir. Dann gehen wir kurz auf den Weg, also wie sie eigentlich nach Deutschland kommen, ein. Daraufhin kommen wir zu dem Punkt, was nach der Ankunft passiert. Da werden wir nur ganz kurz drauf eingehen und dann nochmal länger das Leben in Deutschland nachzeichnen. Ganz zum Schluss stellen wir ganz kurz unser Projekt noch vor. Okay, zur Definition. Unbegleitet kann man sich ja auch denken, wahrscheinlich ohne Eltern, ohne Familie kommen die Jugendlichen hierher, ohne Erziehungsberechtigte. Die haben teilweise schon noch Eltern und Erziehungsberechtigte, diese sind aber nicht fähig, die Jugendlichen zu betreuen. Das heißt, sie sind längerfristig von ihnen getrennt. Das Jugendamt stellt dann das Ruhen der elterlichen Sorge fest. Minderjährig, nach deutschem Recht, jemand, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Das gibt auch länderspezifische Unterschiede. Es gibt auch Länder, wo erst mit dem 21. Lebensjahr zum Beispiel die Volljährigkeit beginnt. Das hat dann auch asylrechtliche Folgen hier in Deutschland, aber das sind eher wenige Länder. Und Flüchtling, ja, da gibt es sehr viele verschiedene Definitionsmöglichkeiten. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, im Vortrag und auch sonst sehen wir jeden Menschen als Flüchtling, der Schutz in einem anderen Land oder einem anderen Ort auch, teilweise gibt es ja auch innerhalb von Ländern Flucht, Schutz sucht. Und zwar unabhängig davon, ob welcher Aufenthaltsstatus erhalten oder angestrebt ist. Das ist bei der Genfer Flüchtlingskonvention noch ein bisschen anders. Da spielt es auch, da gibt es eine ganz spezielle Definition von Flüchtlingen und da ist nicht jeder Flüchtling, der Schutz sucht. Genau. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum fliehen Kinder und Jugendliche eigentlich? Erstmal zu den allgemeinen Fluchtgründen. Genau, das sind halt Bürgerkrieg, politische Verfolgung, Verfolgung aufgrund von Zugehörigkeit einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Religion, Geschlecht, wirtschaftliche Gründe. Also das heißt, wirtschaftliche Gründe, nicht nur, dass sie sich jetzt hier vorstellen können, oh, ich will ein bisschen mehr Geld verdienen, sondern auch wirklich Leute, die fliehen, weil sie das Existenzminimum nicht sichern können. Ja, Naturkatastrophen. Jugendliche werden auch häufig geschickt, weil sie als Hoffnungsträger der Familie gesehen werden oder auch sogar teilweise des ganzen Dorfes. Alle legen zusammen, um einen Jugendlichen loszuschicken, der dann sozusagen von Europa aus für die Familie wieder sorgen soll. Ja, kinderspezifische Fluchtgründe sind, wenn sie zu Kindersoldaten gezwungen werden, wenn sie als Familienangehöriger sozusagen in Sippenhaft genommen werden und dadurch verfolgt werden, also wenn ein Verwandter von denen in politischen Gruppen agiert oder sie müssen Hilfsdienste für bestimmte politische Gruppen leisten. Kinderhandel, sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen, Zwangsverheiratung oder halt Flucht vor mangelnder Versorgung und Bildung. Generell gibt es mehr männliche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als weibliche. Es hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen die Gefahr auf der Flucht ist für Mädchen häufig viel größer und das ist auch bekannt, deshalb werden nicht so viele Mädchen losgeschickt beziehungsweise machen sich nicht so viele Mädchen auf den Weg. Die sich auf den Weg machen, kommen halt teilweise auch einfach nicht an. Und bei Jungen ist es auch so, dass sie in vielen Ländern eine größere Wertschätzung, eine höhere Stellung genießen und deshalb eher losgeschickt werden oder sich auf den Weg machen. Um nochmal darauf hinzuweisen, wie viel daran liegt, diese Flucht gut zu bestehen, gibt es sogar Jugendliche und auch erwachsene Flüchtlinge allgemein, die, um sich die Flucht leisten zu können, teilweise sogar ihre Organe verkaufen, um Geld für diese Flucht zu bekommen. Ja, jetzt zu dem Punkt, wie kommen die Jugendlichen nach Deutschland? Ganz kurz auf die Herkunftsländer möchte ich da eingehen. Das ist natürlich je nach Ländersituation verschieden. Und zu verschiedenen Zeiten kommen halt mehr oder weniger Flüchtlinge aus den verschiedenen Regionen der Welt. Und es hängt auch davon ab, wie gut oder wie professionell die Schlepperorganisationen vorhanden sind, also wie gut die Struktur für eine Flucht vorhanden ist. Und momentan sind in Rheinland-Pfalz hauptsächlich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan und auch aus Vietnam. Im letzten Jahr waren es 4.200 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, und davon ca. 107 nach Rheinland-Pfalz. Zu den Wegen. Viele von Ihnen werden das auch schon gehört haben. Also entweder auf dem Landweg, das heißt, sie sind hunderte Kilometer zu Fuß unterwegs, allerdings auch viel in LKWs oder unter LKWs, was häufig eine große Gefahr birgt. Außerdem auch in Schlauchbooten überfüllt, große Gefahr, auch weil viele gar nicht schwimmen können. Und genau, da wird Nasser auch später nochmal von seinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie er das erlebt hat. Und wer es sich leisten kann, kann halt auch oder auch die sozialen Netzwerke hat, kann auch mit Flugzeug hier einreisen. Ja, wie man hier auch auf den Bildern sieht, das sind Bilder, die in Patras aufgenommen wurden. Die Jugendlichen sind halt oft jahrelang, monatelang auf der Flucht. Und das liegt nicht nur an den langen Wegen, sondern auch besonders an diesen Aufenthalten, die sie in den Transitländern, wo sie warten müssen, um weiterzukommen. Sei es, liegt es an der finanziellen Lage oder dass sie halt von der Polizei verhaftet wurden, dass sie einfach nicht weiterkommen. Und sie fliehen häufig alleine mit Hilfe von diesen kriminellen Schlepperbanden, die auch die Schlepper verkaufen die Flüchtlinge untereinander immer weiter, um möglichst viel Geld aus diesen bedürftigen Menschen zu ziehen. Und ja, wie man sich das vorstellen kann, sie leben in ständiger Angst vor Entdeckung, aufgegriffen zu werden. Gerade in Patras ist eine heftige Polizeigewalt, wo sie die ganze Zeit auch Angst vorhaben müssen. Sind da halt auf sich allein gestellt, sind isoliert von ihrer Familie und leben halt in der Ungewissheit, was jetzt kommen wird. Insgesamt gesagt, also ist ein Leben mit psychischer und physischer Not, und das kann zu einer weiteren Traumatisierung führen, was halt im Heimatland häufig schon der Fluchtgrund war, dass sie da auch ein traumatisches Erlebnis hatten. Ja, es gibt natürlich auch Jugendliche, die mit ihrer Familie fliehen, die hier aber als Unbegleitete ankommen, weil sie auf dem Weg ihre Familie verloren haben. Entweder dadurch, dass die Schlepper zum Beispiel die Frauen und die Männer voneinander getrennt haben, oder einer nur weiter konnte, weil es finanziell nicht anders ging. Oder, was man ja auch häufig in den Medien sieht, es passieren Unglücke, die Schlauchboote sinken und sonstiges. Insgesamt kann eine Flucht, grob geschätzt, zwischen 5.000 und 30.000 Euro insgesamt kosten. Das hängt natürlich immer auch, das ist wirklich eine Glückssache, wie schnell und wie gut man durchkommt oder ob man überhaupt durchkommt. Ja, ich würde Nasser jetzt bitten, erstmal ein bisschen von seiner eigenen Fluchtgeschichte zu erzählen, wie er von Afghanistan nach Deutschland gekommen ist.
Ich bin Nasser, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan und seit 2,5 Jahren bin ich in Deutschland. Wenn manche Worte sage ich falsch oder so, ich bitte, dass die im Verständnis nicht. Ich versuche das gerne deutlich und so erzählen, dass sie alle verstehen von meiner Geschichte. Als ich 6 Jahre alt war, mein Vater ist gestorben und meine Mutter wegen Sicherheit und so musste mich mit ein paar Freunden von meinem Vater nach Iran schicken. Dort mit dem 8, 9 Jahren habe ich angefangen mit der Arbeit. Und das war egal, welche Arbeit war. Ne? So, Hauptsache, man kann leben und ein bisschen Geld verdienen. Bis dass ich ungefähr 15 Jahre alt oder 16 Jahre alt war, dann, also jedes Jahr geht im Iran für Ausländer, also besonders Afghaner, ist schlechter. Man kann nicht eine Zukunft da haben überhaupt. Ich und zwei Bekannte von mir, wir haben so überlegt, dass, also wir haben so gehört, dass in Europa hat man diese Sicherheit, das kann man überhaupt leben, ja, und du hast einen sicheren Punkt, dass du kannst eine Zukunft aufbauen überhaupt. Im Iran, jeden Moment, wenn die Polizei sieht dich oder merkt, dass du bist Ausländer hier, dann entweder musst du Geld bezahlen, entweder schick dich zurück nach Afghanistan. Deswegen haben wir das einen Schlepper ausgesucht und das ist billig und sicher und die erklären immer, ja, das ist ganz einfach ist, ungefähr 10 Stunden zu Fuß ist, du kannst einfach die vielleicht auch mit dem Pferd reiten oder so, bis Türkei, es gibt keine Polizei, wir machen alles ganz perfekt, du kriegst keine Ärger und so, aber unterwegs ist überhaupt nicht so. Unterwegs, wir sind von Grenze von Iran bis Türkei, ungefähr 30 Stunden noch zu Fuß, nur im Nacht sind wir gegangen. Und gab überhaupt keiner Pferd oder so. Und mussten wir das machen, weil gibt es keinen Weg, zurückzugehen. Ne? Und wenn es zurück sieht, die Polizei von Iran, dann wieder Afghanistan. Deswegen mussten wir das machen, egal dass sie wie schwer ist. Das ist das die erste Stadt von Türkei. Und dann von da hatten eine LKW besorgt. Am Anfang waren wir 3 Personen. Bis Grenze von Türkei waren wir 80 Leute. Und dann bis das erste Dorf oder Stadt von Türkei waren wir alle zusammen ungefähr 120 Leute. Und alle hatten einfach in eine LKW reingehen und waren wir 25 Stunden oder 23 Stunden bis Istanbul, von Grenze von Türkei bis Istanbul gegangen. Und es gibt nur Wasser zu trinken, weil hatten gesagt, ja, wenn wollt ihr etwas essen und so, dann kann man nicht zur Toilette oder so gehen. Und ja, mussten wir die ganze Zeit nur sitzen einfach in LKW. Bis das sind wir in Istanbul gegangen. Und in Istanbul ist das so, wenn bist du da angekommen, dann kannst du anrufen im Iran, dann der Partner von Schlepper kriegt das Geld. Das ist nur einzige Sicherheit wegen Geldes. Am ersten Tag, wir haben das okay gesagt und der Schlepper hatte das Geld bekommen. Ne? Aber der Schlepper, die wollen, dass die weiterverkaufen dich, ne, an andere Schlepper. Und die suchen, wer kann teuer kaufen. Deswegen bleibst du in diesem Keller mehr, als du denkst. Also wir sind ungefähr 4 Tage in einem Keller geblieben und 2 Tage in einem anderen Ort. Weil in diesem Keller waren wir ungefähr, also die große war fast wie hier. Ne? Aber das hatte nur eine, so ein Loch, wegen dass sie nur atmen. Die Fenster und alle waren zu, wegen dass sie nicht Nachbarn so merkt, dass sie Ausländer sind überhaupt hier. Und nach 4 Tagen, also ich konnte nicht meine Hand richtig bewegen. Ne? Man kriegt keine Luft. Du kriegst jeden Tag eine Tomate mit einem Brot und musst mit das leben. Ne? Für jeden Tag bezahlst du auch 30 Dollar. Jede Nacht, wenn bleibst du mehr da, musst du dieses Geld bezahlen, egal wie. Wenn es so schwer ist, das Leben da, dann muss er irgendwie diese Geld bezahlen. Der Schlepper weiß das. Je schwer ist das zu leben, dann kriegt auch das Geld. Die Leute wollen schnell rausgehen von da. Und war nur eine Person vor die Tour, dass sie macht die Tour auch. Nur wenn der Chef kommt rein, der Schlepper, der sagt, okay, die Person, der kann jetzt rausgehen und die andere muss dann bleiben weiter, dass sie... Der sagt überhaupt nicht, das will ich verkaufen, sondern sagt, ja, das Polizei muss langsam von hier rausgehen. Nach 4 Tagen eigentlich, Leute hatten zu der Person vor der Tür hatten gesagt, entweder machst du die Tür auf, entweder, also wir machen selber auf. Und er hatte Angst gehabt und hatte die Tür aufgemacht. Von diesen 120 Leuten, ungefähr 20 Leute sind rausgegangen. Wir wollten auch rausgehen, aber ja, das ist wegen einer komischen Sache, das hatte nicht geklappt. Also, dann war wieder die Tour zu die Nachbarn, alle hatten das gemerkt, wow, das war ganz laut und wir haben einen Streit gemacht und so. Die alle Nachbarn hatten gemerkt, hier gibt es die illegalen Leute, wollten die Polizei anrufen. Die Schlepper hatte eine zwei ungefähr wie groß wie eine Krankenwagen oder so besorgt und hatte alle Leute einfach in diese zwei Krankenwagen oder so reingemacht, bis das in einen anderen Ort. Und wir waren ganz froh, wir haben gedacht, okay, wir sind nicht weggerannt und deswegen die Schlepper sagt, jetzt könnt ihr schneller rausgehen. Aber am ersten Mal waren wir in einem anderen Ort, das war ein kleines Dorf, ich denke. Zuerst hat er alle richtig geschlagen und dann nach zwei Tagen hat er uns endlich verkauft für andere Schlepper. Wir waren vier Tage bei anderen Schleppern und andere Schlepper hatten gesagt, also ich besorge einen Schlauchboot. Ich finde einen sicheren Ort am Strand und von diesem Strand kann man sehen, im Nacht die Lichter von Griechenland, die erste Insel, das in Nähe ist bei Türkei. Und hat gesagt, ich warte da, ich gucke, wenn es keine Polizei oder so, dann könnt ihr fahren. Wir waren da, aber das war überhaupt nicht so, weil der Schlepper hatte erst Geld bekommen und wir konnten nichts machen. Einfach hatte die Schlauchboot vom Koffer rausgeholt und hat einfach geschmissen und ist weggefahren. Und sind wir ungefähr bis 12 Uhr im Nacht da geblieben. Das haben wir gewartet, weil wir wussten nicht überhaupt, was sollen wir machen. Wären wir acht Leute, jede vier Leute hat ein Schlauchboot. In Afghanistan gibt es keine mehr und ich konnte überhaupt nicht schwimmen. Das erste Mal habe ich den Meer gesehen und auch Schlauchboot. Und trotzdem haben wir, es gibt keine andere Wahl. Ne? Und wir haben einfach angefangen, dass sie zuerst, dass wieder dieser Schlauchboot, wie sagt man das?
Das Paddel.
Ja, Paddel oder so. Ne? Und
ach so.
Von 12 Uhr bis morgen um 8 Uhr sind wir gepaddelt. Ne? Ja, das meine ich mit dem Gefallen, das Wort. Und um 8 Uhr morgen früh waren wir Insel angekommen und wirklich an diesem Moment, man denkt, das ist wieder geboren, ja, weil es gibt keine wirklich Sicherheit und so. Und wir müssen im Wasser diese Sicherheit.
Schwimmweste,
ja, das kann nur 12 Stunden aushalten, dann gehst du runter die Wasser und von uns konnte nur eine schwimmen, die andere nie. Und von dahin sind wir zu Fuß bis Stadt gegangen. In der Stadt, in dieser kleinen Insel heißt Mytilien, also die alle Flüchtlinge entweder kommen in diese Insel, entweder in zwei andere Inseln. Und von dort kann man mit Schiff nach Hauptstadt von Griechenland, Athena, fahren. Vor dem Eingang beim Schiff gibt es Polizei, die kontrollieren Papier. Wenn hast du Papier, kannst du ins Schiff reingehen. Wenn nicht, dann musst du Polizei gehen und die kriegen den Fingerabdruck, ja. Und dann gibt ihr ein Papier für einen Monat, dann kannst du mit dem Schiff fahren nach Athena. Wir haben das gemacht und wir waren nur zwei Tage in einem Heim, in dieser Insel. Das Heim ist ungefähr wie ein großes Salon, kommt darauf an. Manche Jahreszeit kommt mehr Flüchtlinge, gibt es keinen Platz zu stehen überhaupt. Manchmal ist die Jahreszeit ist anders, kommt weniger, dann gibt es mehr Platz zu schlafen und so auch. Nach zwei Tagen hat er gesagt, jetzt könnt ihr rausgehen. Sind wir mit dem Schiff nach Athen gefahren. Also wir haben so gedacht, wenn sind wir in Griechenland, Griechenland ist ein europäisches Land, ne? Und da haben wir diese Sicherheit, dass wirklich da bleiben und eine Zukunft haben. Und unser Ziel war wirklich nur ein Land haben, dass die, da denken wir, okay, hier endlich können wir vor immer bleiben und gibt es keine Angst vor Polizei, dass sie immer wegrennen oder hast du Angst, dass sie zurück nach Afghanistan gehen. Aber dort sind wir angekommen und haben wir das gesehen, dass die Leute haben alle vor sechs Monaten oder drei Monaten ein Papier, die bekommen überhaupt keine eine Möglichkeit für Wohnung oder Schule oder Arbeit oder so. Die bekommen nur einfach diese Papier und bist auf die Straße. Entweder musst du schwarz, illegal und so arbeiten, entweder musst du sterben. Es gibt kein anderes Ding. Im Winter musst du auf die Straße schlafen oder wenn hast du keine bekannt oder so. Dann haben wir gedacht, okay, dann gehen wir zu Italien. Vielleicht in Italien geht anders. Und wir haben auch gehört von anderen Leuten, dass in Italien gibt es andere Situationen, da kann man besser leben, da hast du eine Sicherheit, da kannst du wirklich sicher sein, dass du eine Papier bekommst überhaupt, dass du hier bleiben kannst. In Griechenland, du bekommst diese Papier, aber das hat nur 3 Monate Zeit. Und passiert manchmal, dass die Leute haben diese 3 Monate, ja, aber wenn die Polizei sieht, dann riss einfach so und sagt, kein Problem, du kannst zurück nach Türkei gehen. Wir waren in einen Hafen gegangen, da ist so Patra, ne? Also, kennst du ein Foto vielleicht?
Die Bilder nochmal?
Also, in dieser Hafen fahren das Schiff nach Italien, ne? Und es gibt auch andere Länder, dass die fahren dieses Schiff, aber Hauptsache, wir wussten, dass sie fährt weg von Griechenland. In Patra gibt es keine Gesetze. Polizei kann alles machen, was der will. Ne? Und im Tag gibt es Tourismus, die sehen, also das wie ein Theater ist für Tourismus. Die machen Fotos und so, weil die ganze Zeit im Tag Polizei rennt hinter den Flüchtlingen und so. Im Tag der Vorteil ist, wenn die Tourismus da ist, ne, dann Polizei schlägt nicht den Flüchtling, weil die sehen, dass die Tourismus nicht denken, dass es keine Menschenrechte oder so. Aber im Nacht, wenn gehst du hin, im Nacht geht die Flüchtlinge mehr in den Hafen, weil es dunkel ist. Die Polizei können weniger sehen, wenn bist du unter die LKW oder rein die LKW und so, hast du bessere Chance, dass du ins Schiff reingehen überhaupt. Aber das Nachteil ist, wenn die Nacht Polizei merken, dass du bist da, dann ist schlagen, ja, wirklich. Das, und die schlagen so, dass du eine Woche im Bett bleiben kannst, das kannst nicht aufstehen, dann sagen, okay, jetzt lassen wir ihn die nächste. Und es gibt 2 Regeln. Ne? Wenn sieht man eine Polizei ohne Handschuhe, ne? Das heißt, die schlagen nicht so viel. Aber wenn die haben den Handschuh mit dem weißen Handschuh, das heißt, die schlagen so viel, dass sie blutet, ne? Dann die wollen nicht in den Hand schmutzig sein, ne? Nicht wegen andere Sache. Und die haben auch Motorrad. Die laufen immer hinterher den Flüchtlingen. Manchmal passiert ja einfach mit dem Motorrad auf dem Fuß gehen, dass die Knochen brechen. Ne? Die wissen, dass 2 Monate oder 3 Monate kann nicht wieder zurückkommen. Haben wir ein bisschen weniger Probleme mit Flüchtlingen. Oder im LKW, wenn man geht rein, wenn man Glück hat, ne? Das dauert von Hafen bis Italien 80 Stunden. Aber wenn man Pech hat, das dauert vielleicht, man weiß nicht, welcher Hafen von Italien will überhaupt dieses Schiff gehen. Und Schlepper weiß auch das nicht. Die machen einfach rein in den LKW, machen das wieder zu und sagen, ja, wenn hast du das gemerkt, dass die LKW ist im Schiff und Schiff ist losgefahren und wieder ist ein Hafen ist und die LKW ist raus ist vom Hafen, dann kannst du rausgehen. Aber wenn, hast du geschafft, auch in Italien ankommen, aber im Hafen merkt die Polizei oder LKW-Fahrer, dann schick wieder genau mit diesem Schiff zurück nach Griechenland und da bleibst du ungefähr 1 Monat im Gefängnis, dann kriegst du wieder ein Papier vor 1 Monat, dass du in 1 Monat musst du weggehen von Griechenland, aber wo man gehen, ne? Das Grenz ist zu, hinter kann man nicht gehen nach Türkei, wenn geht man nach Türkei, dann wieder Iran, dann automatisch nach Afghanistan. Es passiert manchmal, dass die Schlepper bekommt richtig Geld von den Leuten, 3.000, 4.000 und so. Die machen rein einfach in diese Container, ja, und da ist manchmal vor die Gemüse oder Fleisch, das ist kaltes da und man kriegt keine Luft. Und wenn es viele Leute drin ist, entweder wenn es einer überhaupt keine Kühlschrank ist, wenn gibt es 30 Leute drin, ne, und das dauert mehr als 8 Stunden, du kannst nicht aushalten da überhaupt, ne. Und wenn es wenig Leute ist und es kalt ist, wieder kannst du nicht aushalten, musst du klopfen wieder. Es gibt manchmal, dass die Leute schaffen, dass sie im Schiff reingehen, LKW ist im Schiff, aber die kriegen keine Luft und müssen klopfen und so, die machen das Tor auf, das Schiff geht bis Italien und dann wieder mit diesem Schiff schickt zurück nach Griechenland und gibt die Leute vor Polizei und Polizei zuerst schlagen und dann Gefängnis, nach dem Gefängnis kriegst du vor 1 Monat. Und manchmal passiert auch, dass diese Polizei sagen, okay, da haben wir öfter hier festgenommen, jetzt schicken wir einfach nach Türkei. Also im Hafen war ich ungefähr einen Monat. Nach einem Monat habe ich das gemerkt, das überhaupt geht nicht. Von dahin ist wirklich Lebensgefahr. Und wenn wollten wir, dass sie so viele, wollte ich nicht überhaupt leben, bleibe ich in Afghanistan, wollte ich nicht überhaupt nicht weiter losgehen, rausgehen von Afghanistan. Mit zwei anderen Freunden sind wir zurückgegangen in Griechenland, in Athena. Als illegal habe ich gearbeitet, weil gibt es keine andere Wahl. Und wenn man hat viel Geld und hat viel gearbeitet, es gibt andere Wege, dass du kannst mit Flugzeug nach andere Land gehen. Aber seit 2-3 Monaten, am Anfang war ich in Griechenland, habe ich das gemerkt. Damals war es so, wenn hast du diese Fingerabdruck in Griechenland, egal in welches Land, in andere Land gehst du von Europa, dann schicken wir das zurück nach Griechenland, weil die sagen, okay, du bist aus diesem Grund von Afghanistan weggerannt, weil in Afghanistan ist Lebensgefahr, aber in Griechenland gibt es keine Lebensgefahr. Aber die wissen das nicht, dass in Griechenland, wenn Polizei will, kann einfach die Papiere einfach so machen und wieder nach Türkei, in Iran, wieder nach Afghanistan und du hast überhaupt keine Sicherheit. Und nach ganz langer Zeit haben wir das so festgestellt, wenn kann man mit dem Flugzeug von Griechenland nach Kanada oder Australien oder USA gehen, da ist außerhalb von Europa, gibt es nicht dieses Gesetz. Aber diesen Weg zu schaffen ist nicht so einfach. Man muss einen Schlepper suchen. Der Schlepper sorgt für dich ein falsches Papier. Und du bezahlst dieses Geld. Und du gehst im Flughafen. Und wenn die Polizei merkt und weiß, dass dein Papier ist ein falsches Papier, dann verlierst du dieses Papier, verlierst du dein Geld, gehst im Gefängnis. Und wenn hast du Glück, kannst du rausgehen. Wieder in Griechenland, wenn hast du Pech, dann gehst du nach Türkei und dann ja, wieder nach Afghanistan. Aber wenn bist du in Griechenland, es gibt keinen anderen Weg, dass du zurückzugehen. Du musst das irgendwie schaffen, dass du weitergehst. Und wir sagen immer so, also jeder Mensch stirbt irgendwann, ja. Und entweder schaffen wir das, ne? Entweder verlieren wir alles. Sowieso haben wir jetzt gar nichts, ne? Eineinhalb Jahre in Griechenland habe ich gearbeitet. Ich habe Geld gespart, habe ich mit einem Schlepper gesprochen und Schlepper hat eine koreanische Reisepass für mich besorgt. Mit diesem koreanischen Reisepass bin ich, also vorerst einmal in meinem ganzen Leben war ich im Flughafen mit so viel Stress. Also Reisen ist ganz schön, ist aber Urlaub und so, aber wenn hast du so viel Stress und gehst du ich war in diese Wartensalon, ja, dass da in jedem Moment habe ich gewartet, dass jetzt kommt die Polizei und sagt, du sollst rausgehen. Und ich habe so gemerkt, dass die Leute, also hören meine Herzklopfen, dass die so laut ist. Und habe ich das Glück gehabt, weil ich bin ich nach Österreich geflogen, von Österreich mit dieser falschen Papier nach Norwegen. In Norwegen war ich ungefähr 4 Tage. Von da, also die Schlepper hat diese Flugticket nach Kanada gekauft. Und da hat 4 Tage gedauert, weil es gibt keine Direktflüge von Norwegen nach Kanada, sondern muss man entweder nach England, Spanien oder Holland oder Deutschland fliegen und hier umsteigen, andere Flugzeuge, dann kannst du nach Kanada fahren oder fliegen. Und ich habe gesagt, okay, dass sie in England ist extrem kontrolliert und in Spanien hatten viel das Polizei gemerkt, dass sie von da fliegen, das illegale Leute. Ich habe gesagt, okay, vielleicht Deutschland klappt das. Und ja, von da bin ich geflogen nach Deutschland und ja, aber von Deutschland weit konnte ich nicht mehr und jetzt seit 2,5 Jahren bin ich in Deutschland.
Danke, Nasser, erstmal. Ja. Du hast ja dann später noch. Genau. Also kommen wir dann jetzt zur Ankunft. Nasser ist quasi angekommen in Deutschland. Frankfurt Flughafen war das.
Ja.
Und von da aus ging es nicht weiter. Ganz kurz nur, die meisten Jugendlichen wie auch Nasser reisen illegal an, so wird es halt genannt, also ohne Visum, ohne Pass, ohne Passersatzpapiere oder auch mit falschem Pass, sind also Illegale. Und dann müssen sie recht viele Interviews, Prüfungen über sich ergehen lassen, meist auch wie alt sie sind. Denn schon seit geraumer Zeit dürfen Minderjährige nicht mehr nach Griechenland überführt werden, weil die Situation da so schlimm ist. Wenn die Jugendlichen aber ankommen, haben sie keinen Pass und behaupten quasi nach Ansicht der Polizei, sie wären minderjährig. Und dies wird dann meist auch in Gefängnissen, also sie müssen in Gefängnissen warten, überprüft. Ganz kurz nur das dazu. Danach, also bei dir war das auch so, nicht wahr? Also man hat dir unterstellt, dass du 18 wärst und wurdest inhaftiert in Frankfurt, circa 14 Tage. Danach hat man dann doch geglaubt, okay, du bist 17. Dann wird man bei den Behörden gemeldet, die Einreise ist im Prinzip gestattet. Danach kamen nochmal zwei Menschen und haben nochmal eine Alterseinschätzung vorgenommen und haben gesagt, okay, doch 18. Das bedeutet, man darf bundesweit nach dem EASY-System verteilt werden in bestimmte Bundesländer. Und so kam Nasser dann mit dem Zug, Fahrkarte wurde gekauft, er wurde reingesetzt und fuhr nach Trier, noch nie zuvor gehört, und kam dann hier letztendlich in der AFA ein. So passiert es auch bei vielen Jugendlichen. Genau. Sie kommen dann hier in Trier in der Erstaufnahmeeinrichtung ein, die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende, die ist in Rheinland-Pfalz zentral in Trier. Es gibt an keinen anderen Ort die. Also alle Asylbegehrende, die in Rheinland-Pfalz ankommen, kommen erstmal nach Trier, so auch alle Minderjährigen. Wenn der Jugendliche dort ankommt und angibt, er ist minderjährig, wird das Jugendamt, das Stadtjugendamt Trier, informiert und die Jugendhilfeeinrichtung, die zuständige, und die Jugendlichen werden dorthin gebracht. Die Jungs in eine Jugendhilfeeinrichtung in der Nähe von Trier, die Mädchen in einer Jugendhilfeeinrichtung, die ein bisschen weiter weg ist. Gleich am nächsten Tag, weil man ja begründete Zweifel an der Angabe des Jugendlichen hat, dass er minderjährig ist, da die Minderjährigen ja keinen Pass bei sich tragen, findet die Altersfestsetzung statt. Ganz kurz, wir sagen ganz bewusst Altersfestsetzung. Meist wird von Alterseinschätzung oder Altersfeststellung gesprochen. Allerdings sind wir, wie auch viele Lobbyaktivisten und auch NGOs, der Meinung, dass man ein Alter nicht feststellen kann und auch nicht einschätzen kann, sondern es ist immer eine fiktive Festsetzung des Alters. Deswegen nutzen wir den Begriff Altersfestsetzung. Wie in vielen anderen Bundesländern auch, erfolgt das in Form von der In-Augenscheinnahme. Das ist ein Verfahren, wo die Jugendlichen zum einen nach ihrem äußerlichen Erscheinungsbild begutachtet werden und zum anderen erfolgt ein Gespräch. Die Angaben hier sind die offiziellen Angaben, wie diese In-Augenscheinnahme in Trier erfolgt. Ich werde das kurz vorstellen und ergänzen mit den Erfahrungsberichten der Jugendlichen, weil es findet nicht immer so statt oder meist nicht so statt, wie es offiziell angegeben wird. Und zwar findet nach offiziellen Angaben ein halb- bis einstündiges Gespräch mit den Jugendlichen statt, natürlich mit offiziellen ausgebildeten Dolmetscher. Dort werden Personalangaben aufgenommen, Angaben zu Familienhintergründen oder Leben im Herkunftsland. Was wir aus Erfahrungsberichten wissen, ist, dass die Gespräche meist nicht länger als 20 Minuten dauern, manchmal sogar noch weniger. Anhand des kurzen Zeitraums wird dann eingeschätzt, dass der Jugendliche 16, 17 oder auch häufig 18 ist. Es sind meist keine professionellen Dolmetscher dabei, so jedenfalls Erfahrungsberichte aus der Vergangenheit. Als es früher, also jetzt im Moment ist das nicht mehr so, die Altersfestsetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung passiert ist, wurden andere Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung als Dolmetscher eingesetzt, die gutes Englisch sprechen konnten. Zum Teil wurden sogar andere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Dolmetscher eingesetzt, die schon etwas länger hier waren, maximal ein Jahr, und die gutes Englisch sprachen und ein bisschen Deutsch. Gut, die Frage ist natürlich, inwieweit man den Angaben der Jugendlichen oder der Übersetzung dann, also inwieweit die eigentlich richtig sein kann. Und eigentlich sollten die Jugendlichen auch rechtlich belehrt werden, dass sie die Widerspruchsmöglichkeit haben, wenn sie
wenn sie nicht zufrieden sind mit der Einschätzung. Inwieweit aber ein Jugendlicher oder auch ein erwachsener Flüchtling, der kaum Englisch spricht und kaum Deutsch, das rückübersetzen kann, ist fraglich. Also gab es im Prinzip auch keine ordentliche Rechtsbelehrung. Die Betrachtung des äußeren Erscheinungsbildes erfolgt durch eine Sacharbeiterin des Jugendamtes, durch eine einzige, wie auch das Gespräch, die große Erfahrung mit sich bringt, so heißt es. Unklar ist es, wenn jemand neu anfängt zu arbeiten in dem Bereich, wo die Erfahrung da herkommen sollte. Die Jugendlichen werden begutachtet, der Entwicklungsstand, der körperliche, unter Berücksichtigung der jeweiligen Spezifika in den Ländern und Kulturkreisen. Worauf meist nicht geachtet wird, ist, dass ein Tag nach Ankunft viele Jugendliche, auch noch eine Woche oder einen Monat, einfach sehr alt aussehen. Sie haben eine sehr stressige Flucht hinter sich, haben in den Heimat-, also Herkunftsländern, meist seit sie 5, 7, 6 Jahre alt sind, gearbeitet. Und da sieht man einfach sehr verlebt aus. Wir haben es in unserer Praxis auch oft, dass die Jugendlichen erst mit der Zeit, wo sie einen Ruheraum finden, wo sie ein bisschen alles abschütteln können, die ganzen Geschehnisse einfach auch vom Gesicht her verjüngen. Also einen Tag nach Ankunft ist es sehr schwer einzuschätzen, jedenfalls vom äußeren Erscheinungsbild, wie alt der Jugendliche tatsächlich ist, unserer Meinung nach. Genau, zum anderen soll auch festgestellt werden, wie weit der Entwicklungsstand ist und die psychische Verfassung. Insoweit wichtig, dass halt da festgestellt werden soll, ob halt ein spezieller Hilfebedarf notwendig ist. Diese Form der Altersfestsetzung, wie auch schon bemerkt war, wird halt natürlich jetzt auch nicht nur, dass in Trier nicht professionelle Dolmetscher eingesetzt werden, dass der Zeitraum viel zu kurz ist, auch kritisiert, weil meist nur eine Sachbearbeiterin von einem Amt, meist Jugendamt, in Hamburg auch die Ausländerbehörde, die Altersfestsetzung vornimmt und Fachleute eigentlich das Mehr-Augen-Prinzip präferieren von verschiedenen Fachleuten aus verschiedenen Professionen. Insbesondere muss man natürlich auch bedenken, dass auch Mitarbeiter des Jugendamtes und vor allem natürlich Mitarbeiter der Ausländerbehörde, wenn es halt von der Ausländerbehörde vorgenommen wird, ja immer Interessen dahinter stecken bei denen. Ob sie das jetzt bewusst oder unbewusst einfließt, aber es ist nun mal so. Deswegen bevorzugt man eigentlich unabhängige Fachkräfte. Man sagt also, dass eine objektive Einschätzung überhaupt nicht möglich ist. So, nachdem die Jugendlichen dann alters eingeschätzt werden, wenn sie Glück haben, noch minderjährig sind, kommen sie wieder in die Jugendhilfeeinrichtung. Die anderen, die dann 18 sind, kommen in die Erstaufnahmeeinrichtung und bekommen dann, wie jeder andere Asylbegehrende, die Behandlung. Es gibt auch nur, genau das noch ganz kurz, eine Möglichkeit zu revidieren, und zwar vom Bundesamt, dass der Sachbearbeiter des Bundesamtes sagt, nee, das stimmt so nicht, der sieht auf jeden Fall jünger aus. Oder dass die Jugendlichen einen Pass irgendwie oder eine Geburtsurkunde besorgen und beweisen können, dass sie tatsächlich minderjährig ist, was, wie man sich vorstellen kann, in vielen Ländern einfach unmöglich ist, da irgendetwas zu besorgen. Die Jugendlichen, also die Minderjährigen, die noch minderjährig sind, bekommen dann ein sogenanntes Clearing-Verfahren. Dort wird halt untersucht, was alles noch zu passieren hat mit den Jugendlichen, wie es weitergehen soll. Also Erstgespräche, Gesundheitsversorgung, psychosoziale Versorgung bestenfalls, Sprachkurse. Besonders wichtig ist halt, wie Maria auch schon angesprochen hat, die Bestellung des Vormundes. Jeder unbegleitete minderjährige Flüchtling hat einen Vormund, also das Ruhen der elterlichen Sorge wird vom Familiengericht festgestellt und ein Vormund wird bestellt. In Rheinland-Pfalz sind es fast ausschließlich Amtsvormünder, das heißt Vormünder, die beim Jugendamt arbeiten. Das bringt natürlich zum Teil, nicht immer, gleich vorweg manche Problematiken mit sich. Diese Amtsvormünder haben natürlich nicht nur einen Mündel, nicht nur einen Jugendlichen, sondern halt sehr, sehr viele. und deswegen auch nicht so oft die Zeit, sich da sehr intensiv, was eigentlich bei den Jugendlichen speziell notwendig ist, zu kümmern. Zum anderen haben wir leider auch oft die Erfahrung gemacht oder wir die Erfahrungsberichte gehört, dass oft auch Amtsvormünder gibt, die gar keine Erfahrung haben, vollkommen aufgeschmissen sind mit ihrem neuen Jugendlichen und insbesondere im Bereich Aufenthaltsgesetzgebung, Asylverfahrensgesetzgebung, was für diese Jugendlichen ausschlaggebend ist für weiteres Leben hier, oder dass es gar kein Interesse gab. Also es gibt auch Berichte, wo Jugendliche nach langem Suchen ihren Vormund gefunden haben, sich da aufgemacht haben, ihr Geld zusammengekratzt haben, hingefahren sind und wo dann gesagt wurde, du bist in 6 Monaten doch eh 18 Jahre alt, was soll ich denn da jetzt noch für dich machen? Also eigentlich ein Spruch, den man von einer Ausländerbehörde erwartet, aber nicht von einem Vormund, der per Gesetz eigentlich verpflichtet ist, einen Jugendlichen zu unterstützen, zu versorgen. Sehr viele von den Jugendlichen, also insbesondere die 16-, 17-Jährigen, die nach altem Verfahren noch in den Kommunen verteilt wurden, kennen ihre Vormünder nicht. Sie wissen nicht, was das ist und haben sie auch noch nie gesehen. Der zweite wichtige Aspekt ist ganz kurz. Nee? Nein? Das Asylverfahren. In Rheinland-Pfalz stellen fast alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einen Asylantrag. Sie müssen dann dort beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihren Asylgrund vortragen. Dieses Interview bzw. die Anhörung machen nur speziell geschulte Sachbearbeiter, weil es für die Jugendlichen eine enorme Stresssituation darstellt, nochmal alles zu durchleben. Das ist auch in den letzten Jahren, hat eine recht gute Entwicklung angenommen, auch dass kinderspezifische Fluchtgründe immer mehr an Relevanz gewinnen. Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass die unter 16-Jährigen, da stellt der Vormund den Asylantrag und begleitet sie auch. Die 16-, 17-Jährigen sind per Gesetz, per Asylverfahrensgesetz, selbst handlungsfähig. Das heißt, es wird gesagt, sie können dieses hochkomplizierte Verfahren selbst durchlaufen. Sie würden das verstehen, was dort passiert und könnten auch Klage, sonstiges selbst einreichen. Jetzt ist es ja zum Glück so, dass alle Jugendlichen Jugendhilfe bekommen, dementsprechend auch Unterstützung in den Betreuern haben. Diejenigen aber vor Mai diesen Jahres, die noch transferiert wurden in den Kommunen, hatten diese Unterstützung nicht und konnten damit somit mit vielen Sachen gar nichts anfangen, insbesondere wenn die Entscheidung kam und sie eigentlich schnell handeln hätten müssen.
Das ist zurück.
Ja, muss ich noch mal ganz kurz. Genau, dieses Verfahren, dass alle Jugendhilfe bekommen, ist seit Mai 2011. Vor Mai 2011, also auch noch April 2011, war es so, dass die 16-, 17-jährigen männlichen Unbegleiteten Minderjährigen in der AFA, also in der Erstaufnahmeeinrichtung, verblieben sind und wir Erwachsene ganz normal in Sammelunterkünften, Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungen in die Kommunen verteilt wurden. Sie leben dort mit Erwachsenen zusammen, bekommen, wenn sie Glück haben, Unterstützung durch den Vormund. Meist ist es aber so abgelegen, dass sie kaum Sprachkurse oder sonstige Beratungs- und Unterstützungsangebote erreichen können. Also es ist ein enormer Aufwand, den sie betreiben müssen, um überhaupt Hilfe zu bekommen. Vor Mai, also noch die Jugendlichen, die beispielsweise am 28.04.2011 angekommen sind, wurden nach diesem Verfahren behandelt. Erst ab Mai war der Stichtag, wo man gesagt hat, okay, alle kriegen Jugendhilfe. So, genau. Dann würde ich Nasser bitten. Er war auch einer der 17-Jährigen, der dieses Verfahren durchlaufen hat, zu erzählen, wie seine Zeit in Trier, in der AFA und nach dem Transfer war.
Ja, also damals bin ich angekommen in Deutschland. Als eine Flüchtling, wenn man weggeht von der Familie und so, wer kann das die Geburtskunde oder so mitzunehmen, dass sie hier nachweisen kann überhaupt. Und ich habe auch nichts dabei, dass sie nachweisen kann wegen meiner Eltern und so. Deswegen damals, als ich im Flughafen in Frankfurt, hat die Polizei das gemerkt und hat das versucht, dass sie feststellen, dass bin ich 18 Jahre alt. mit, also wenn konnten das feststellen, dass bin ich 18, konnte ich mich zurück nach Griechenland wieder schicken. Deswegen war ich einige Zeit im Gefängnis da. Danach also habe ich eine Geburtskunde mit ganz viel, das hat 1,5 Monate gedauert, dass sie mit Fax schicken und hatten das akzeptiert. Dann war ich raus von dahin, war ich in einem Heim für unter 18 Jahre alt in Frankfurt. Da hat ihm gesagt, nein, du bist 18 Jahre alt. Und für mich war wirklich das Hauptsache, dass war ich raus vom Gefängnis. Und jetzt gibt es keine Gefahr, dass ich zurück nach Griechenland habe. Ich keine Diskussion. Einfach habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Dann haben mich nach anderen Heim geschickt, in Gießen. Da war ich nur einen Tag. Dann morgen hat er gesagt, jetzt musst du nach andere Stadt gehen. Dann hat er einfach den Fahrrad mir gegeben und hat gesagt, da ist Bahnhof, kannst du fahren. Bis dahin habe ich oft gefragt von jeder, dass sie wo ist Trier, dass sie nicht bis irgendwo anders waren. Und dann war ich hier am Bahnhof von Trier, hatten mir in Gießen 1,60 Euro gegeben, weil er hat gesagt, von Bahnhof bis Heim kostet 1,60 Euro. Das ist deine Fahrkarte, du kannst das fahren. Ticket. Und war ich hier, habe ich das gegeben und Busfahrer hat irgendwie erklärt, dass nach 20 Minuten das kostet 1,80 Euro, nicht 60 Cent. Ne? Und deswegen, ich konnte nicht fahren, ich wusste auch nicht, wo ist der Hafen überhaupt, und das war ich das. War ich ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde im Bahnhof, habe ich zufällig einen Jugendlichen aus Afghanistan gesehen. Ne? Und der hat mir gesagt, ja, bist du neu angekommen und so. Und hat gesagt, kannst du zu Fuß einfach geradeaus gehen, ungefähr eine halbe Stunde, dann kommt ein großer Park. Hinter diesem Park ist ein Heim, du kannst einfach hingehen und kannst du da bleiben. Dann bin ich dahin. Es gibt am Anfang diese von Bundesamt. Zuerst bin ich hingegangen, war ich da und ich dachte, dass da ist Heimat. Und ich dachte, nein, weiter. Dann war ich wieder weiter und ja, am Ende dieser Straße ist endlich die Hafer. Und in 2 Tagen hatten das so, zuerst hatten, gemacht, dass ich zum Arzt gehen, kontrollieren nicht, dass ich irgendetwas gefährliche Krankheit oder so habe. Dann hat sie gesagt, in 2 Wochen kommt jemand von Jugendamt oder so und guckt, dass wie alt bist du. Und trotzdem, das habe ich 3-mal, 1,5 Monate war ich im Gefängnis wegen dieser Sache, war ich in der Heim unter 18 Jahre, da hat er einmal das gesagt und einmal in Gießen. Und jedes Mal, ich wusste nicht, bin ich 18, warum bin ich vom Gefängnis überhaupt rausgekommen. Ne? Und jetzt jedes Mal sagen, du bist, einer sagt, du bist 17, einer sagt, du bist 20 Jahre alt, einer sagt, du bist... Also, da hat er gesagt, also in 2 Wochen, dann wissen wir, wie alt bist du. Und eine Woche vor diesem Termin, ich habe so viel Stress gehabt, dass sie was machen mit mir, weil die haben gesagt, wenn damals war es so, wenn bist du 18 Jahre alt und hast so Fingerabdruck in Griechenland, die konnten auch von hier zurückschicken, hatten so gesagt, nach Griechenland. Und in einer Woche konnte ich überhaupt nicht schlafen. Eine Woche vor dem Termin habe ich einen Brief bekommen von Frankfurt, dass ja, du bist 17 Jahre alt, wir haben das festgestellt, du bekommst nicht wieder einen Besuch oder so. Und dann, also im Hafer gibt es überhaupt keine Betreuer oder so. Es gibt vielleicht halbe von diesem Raum, von ungefähr 8-9 Personen. Da können alle zusammen übernachten. Und jeden Tag 2 Stunden Vormittag, 2 Stunden Nachmittag oder so, du kannst duschen. Nachmittag oder Mittag, ungefähr 3 Stunden Küche ist offen. Vor Abend bekommst du eine Tomate, 2 Zwiebeln, eine Packung Salami mit seiner Butter. Aber du darfst nicht kochen, aber du bekommst diese Zwiebel. Und ja, musst du... Wenn gibt es 500 Leute vor einer Küche, wollen alle zusammen kochen, wie kann man das überhaupt kochen? Und wenn bist du krank oder so, gibt es keine überhaupt Dolmetscher da. Du gehst einfach zum Arzt, du erklärst einfach da und zeigst du mit dem Gesicht oder so, dass du, welche Krankheit hast du überhaupt. Du bekommst einen Termin und dann sagst, morgen kommen, die sind überhaupt nicht freundlich. Und von einer Seite wissen, dass man hat überhaupt keine... man kennt überhaupt nicht diese Sprache, dass man erklärt. Ne? Ich war mit dem, ich konnte damals ein bisschen Englisch. Ich war als eine Dolmetscher. Ich konnte selber nicht erklären, welche Krankheit habe ich oder wenn habe ich Fieber oder habe ich Erkältung. Wie konnte ich vor eine andere Leute deswegen ein Dolmetscher oder so sein? Ich war mit einer Mutter da beim Arzt. Den Arzt hatte zur Mutter gesagt, ja, gestern warst du mit deinem Kind hier. Warum gestern hast du nicht gesagt, dass du bist krank? Und Mutter sagt, gestern war ich gesund, jetzt habe ich Fieber. Ich kann nicht einen Tag früher hier kommen und ein Medikament bekommen wegen morgen oder so. Oder einer Freund von mir hatte Tuberkulose, ne? Und wir waren hier hinter der Triergalerie, gibt es einen speziellen Arzt nur wegen Tuberkulose und so. Ich war als Dolmetscher da. Wie kann man von jemandem, wenn er Tuberkulose hat, ne? Und an diesem Tag war ich selber so krank, ich konnte nicht aufstehen. Trotzdem hat er gesagt, ja, du bist die Einzige und das ist doch dein Freund, du willst nicht helfen oder so. Und man geht, sagt man nicht, nein, ich kann nicht kommen. Ich war da und war die Sekretär da. Und eigentlich, der hatte Tuberkulose, aber von Aussehen war gesünder als ich. Ich war da und ich habe Hallo gesagt, der Sekretär hat gesagt, Moment, war weg. Bin ich einfach hingefallen und so, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann kommt der Arzt, hatte zu der Kranken, hat gesagt, ja, welche Probleme hat diese Kranken? Und hat gesagt, das krank ist Dolmetscher, der ist die krank. Ich habe gesagt, nein, ich bin Dolmetscher, der ist die krank ist. Ne? Und ja, das oft passiert bei ihm im Hafen und so, dass es gibt keine irgendwie ein Gesetz, das sie unterstützen, wenn jemand krank ist, wenn jemand ein Problem hat oder so. Und wenn bist du 17 Jahre alt oder egal, hier in Rheinland damals war, wenn bist du unter 16 Jahre alt, die schicken dich nach anderen Heim unter Minderjährige. Oder, aber wenn bist du 17 Jahre alt, dann bist du volljährig. Egal, bist du 40 oder so, dann alles in einem Raum. Mit diesem Gesetz habe ich dann habe ich Transfer bekommen nach Konz. Also in Konz gibt es auch ein Heim. Da leben ungefähr 20 Leute oder so. Jeder hat einen Raum und eine gemeinsame Küche, Dusche. Ganz weit außerhalb von dieser kleinen Stadt von Konz überhaupt. Gibt es keinen Sekretär im Abend, gibt es keine Polizei oder so. Die Leute können alles machen, was sie wollen. Es gibt die Leute, dass die, wenn jemand als Minderjährige geht in ein Heim, ja, dass die Leute sind 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt und die haben andere Verhältnisse als eine Jung, ne? Die ganze Nacht, also von jedem Raum kommt eine Musik. Und du kannst überhaupt nicht da schlafen und gibst niemanden, dass du hingehst und sagst, ich habe diese Probleme. Und ich habe oft geredet, also hier beim Multikulti, weil ich oft dann habe ich erklärt, dass was kann ich tun überhaupt, dass ich irgendwo anders kann. Egal, Hauptsache ein Raum, das kann ich überhaupt nicht schlafen kann da. Und weil ich auch beim Caritas oft, da haben ganz viel gesucht. Und nach dem einen Monat suchen und so hat er gesagt, also wir können dich nicht nach Hellenberg schicken, aber wir haben eine Pflegefamilie für dich gefunden. Und ja, ich war ganz glücklich wegen dieser Pflegefamilie und habe ich gesagt, ja, okay, ich gehe einfach hin.
So, und da beginnt im Prinzip, Deutschland bestimmt wird von der ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Im Prinzip ist uns wichtig zu sagen, dass das Leben in Deutschland bestimmt wird von der Entscheidung im Asylverfahren und von dem jeweiligen Aufenthaltstitel, den der Jugendliche bekommt. Das ist halt ausschlaggebend, wie deine Situation sich gestaltet. Genau. Nach wie vor ist es so, dass viele Jugendliche, unbegleitete Flüchtlinge, dass die Fluchtgründe nicht anerkannt werden, dass sie nicht geglaubt wird und sie offensichtlich abgelehnt werden. Das bedeutet im Prinzip, man unterstellt, dass du lügst, dass das nicht wahr ist, was du erzählst als Fluchtgrund. Oder auch, sie werden begründet, abgelehnt, wo man halt einen Grund angeben kann, warum kein Schutz in Deutschland gewährt werden kann. Ganz kurz zu den, ein kurzer Exkurs über die Aufenthaltstitel. Die Aufenthaltsgestattung erlangen die Jugendlichen, sobald sie einen Asylantrag stellen, einfach für die Dauer des Verfahrens. Das ist kein Aufenthaltstitel. Es heißt einfach nur, dass du im Verlauf des Verfahrens dich legal in Deutschland aufhalten kannst. Im Asylantrag wird halt geprüft, zum einen, ob du ein anerkannter Asylberechtigter bist oder ein anerkannter Flüchtling. Dann kann man eine Aufenthaltserlaubnis bis 3 Jahre erlangen und später auch unbefristeten Aufenthalt. Außerdem wird geprüft, ob es Abschiebeverbote gibt, also ob es in dem Land Krieg herrscht und konkrete Gefahr für Leib, Leben und Freiheit, ob in dem Land konkrete Gefahr auf Folter oder unmenschliche Behandlung individuell für diesen Jugendlichen besteht. Oder auch, ob es in dem Land gerade keine Versorgung gibt. Also insbesondere bei Jugendlichen ist es so, dass man eigentlich immer subsidiären Schutz geben müsste, also bis zu also 1 bis 3 Jahre Aufenthalt, weil meist die Eltern nicht vor Ort sind oder andere Familienangehörige und die Versorgung einfach nicht stattfinden kann. Also man kann sie eigentlich nicht abschieben. Viele kriegen nicht, also es hat sich schon, also die Entwicklung in den letzten Jahren ganz kurz, ist eigentlich positiv, also 40-50% der Jugendlichen bekommen diesen subsidiären Schutz, 1 bis 3 Jahre Aufenthaltserlaubnis. Allerdings wird danach nochmal geprüft, ist das jetzt doch da vor Ort? Also es kann auch sein, dass sie dann einfach in den Bildungsstatus wieder abrutschen oder dass ihnen das wieder, dass sie keine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bekommen. Was allerdings bei den mit den anderen 50% der Fall ist, ist, dass sie eine Duldung bekommen. Dies bedeutet, dass der Asylantrag abgelehnt würde, also es wurde kein Schutzgrund gefunden, aber man kann im Moment nicht abschieben aus tatsächlichen, keine Ahnung, es gibt keinen Verkehrsweg, der Pass ist nicht vorhanden, ganz oft der Fall, oder aus rechtlichen Gründen, man guckt nach dem Kindeswohl. Das ist öfters dann bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen der Fall. Denn ich glaube 1992 war es, hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen, dass kein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling in sein Heimatland zurückgeschoben werden darf, wenn nicht vor Ort Familie da ist oder eine geeignete Jugendhilfeeinrichtung oder eine Art Einrichtung, die die Jugendlichen adäquat betreuen können, nachversorgen können. Wenn dies nicht der Fall ist, können unbegleitete Minderjährige, bis sie 18 sind, nicht abgeschoben werden. Auch ein Grund, warum dann viele, zum Beispiel 17-Jährige, eine Duldung bekommen. Man wartet quasi, also nur eine Duldung, man wartet, bis sie dann 18 sind. Und wo dann gesagt wird, jetzt ist derjenige erwachsen und kann durchaus zurückgeführt werden. Das Leben mit einer Duldung gestaltet sich ziemlich schwierig, weil damit einhergehend recht viele rechtliche Restriktionen verbunden sind. Residenzpflicht, ein Jahr Arbeitsverbot, das Vorrangigkeitsprinzip bei der Ausbildungssuche, also Residenzpflicht, wenn alle die Ausstellung besucht haben, man ist an einen Kreis gebunden, muss immer, wenn man diesen Kreis verlassen will, sei es Klassenfahrten, sei es den Besuch im Schwimmbad in einer anderen Stadt, bei der Ausländerbehörde nachfragen, beantragen und hoffen, dass sie bewilligt. Vorrangigkeitsprinzip, wenn man eine Ausbildung beginnen will, muss die Ausländerbehörde zustimmen, eine Beschäftigungserlaubnis erteilen und die Arbeitsagentur muss auch zustimmen, und zwar, dass es keinen anderen Deutschen, keinen anderen EU-Bürger und keinen anderen sonstig in Deutschland anerkannter Ausländer diese Ausbildungsstelle haben möchte. Im Prinzip muss also der Chef sagen, ich möchte genau diesen Jugendlichen und nur diesen Jugendlichen, der nimmt niemanden diese Ausbildungsstelle weg. Dann besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zu beginnen. Was dann natürlich meist nicht gerade die Ausbildungsstellen sind, die so besonders gut sind oder sehr beliebt sind. Des Weiteren leben die Jugendlichen, also jetzt die, die in der Jugendhilfe untergebracht sind, nicht, also seit 1. Mai natürlich nicht, aber die, die noch transferiert wurden und in den Kommunen, in Gemeinschaftsunterkünften leben, von den Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes und was halt natürlich sich dann auch auf die gesundheitliche Versorgung auswirkt, nämlich da ist nur eine Notfallversorgung bei akuten Notzuständen vorgesehen. Was noch viel wichtiger ist für die Jugendlichen meist, ist einfach ihre psychische Verfassung. Sie leben in ständiger Angst, abgeschoben zu werden. Wenn nicht direkt, dann aber doch mit 18. Was passiert denn, wenn ich 18 werde? Muss ich dann zurück? Kann ich bleiben, wenn ich eine Ausbildung mache? Meistens muss man leider sagen, nein. Also bringt das ja eigentlich gar nichts, etwas zu machen. Die Lebensplanung und überhaupt eine Perspektive zu entwickeln, ist für die Jugendlichen nicht möglich. Sie haben keine Möglichkeit, hier irgendwie anzukommen, eine Identität auszubilden, was ja eh schon sehr schwer ist, weil sie zwischen zwei Kulturkreisen schweben. Aber das wird ihnen halt durch diesen Titel, durch diesen Status Flüchtling genommen. Sie können sich kaum auf die Gegenwart konzentrieren, leben meist in den Erinnerungen oder halt auch mit der Angst vor der Zukunft. Sie sind häufig sehr angepasst, überangepasst, wollen auf keinen Fall auffallen, vermeiden jede Konflikte, auch wenn sie gar nicht Ursache des Konflikts sind, also wenn sie beleidigt werden, alles zu scheuen, sie wollen bloß nicht in Kontakt mit der Polizei treten. Öfters berichten die Jugendlichen, dass wenn sie zum Bahnhof gehen, die Polizei sie auch 3-mal am Tag kontrolliert, immer wieder und immer wieder guckt, hast du denn gerade einen Pass, also was schon fast an Schikane grenzt, was sie aber über sich ergehen lassen, weil sie Angst haben, sobald sie irgendetwas sagen, dass sie dann abgeschoben werden und dass dann halt die Duldung nicht verlängert wird. Zudem strengen sich die Jugendlichen meist sehr, sehr an, versuchen die besten Noten zu bekommen, Ausbildungsplatz zu bekommen, sonstiges, in der Hoffnung, dass es eine Chance gibt, dass es jemand sieht und sagt, okay, du hast dich jetzt so angestrengt, dann kannst du auch hier bleiben. Leider ist das natürlich in der Realität nicht der Fall. Was natürlich auch sehr, neben der ständigen Angst, ein sehr starkes Druckmittel von Seiten der Ausländerbehörden ist, dass die Jugendlichen nicht selten halt die Duldung nur für 4 Wochen bekommen und dann jede 4 Wochen nach 4 Wochen immer wieder hin müssen mit der Angst, oh, vielleicht kriege ich jetzt den Stempel nicht und immer wieder verlängern müssen. Also meist wird es bei Jugendlichen gemacht, die halt keinen Pass bei sich tragen, wo halt die Problematik ist, wir können nicht abschieben, weil kein Pass vorhanden, dass man dies als Druckmittel einsetzt, um halt, sie irgendwie dazu zu bringen, dann doch bei der Passbeschaffung mitzuwirken. Diese Situation im Leben mit einer Duldung führt nochmals meist zu einer Retraumatisierung der Jugendlichen. Also nicht, dass sie nur im Heimatland traumatisierende Erfahrungen gemacht haben und auf der Flucht und eventuell noch in der Ankunft hier an den deutschen Landesgrenzen, Flughäfen und sonstig, sondern auch das Leben hier vor Ort. Also sie glauben ja, sie kommen hierher und sind endlich in Sicherheit. Das ist ein Land, was sämtliche Menschenrechtskonventionen unterschrieben hat. Hier kann mir eigentlich nichts passieren. Und auch hier leben sie mit Unsicherheit und Ängsten und haben eben genau nicht das, was sie sich wünschen. Stabilität, endlich Ruhe, endlich irgendwo ankommen. Nasser wird jetzt noch, bevor Maria das Projekt vorstellt, abschließend erzählen, wie es für ihn war, nach der Ablehnung, das Leben hier.
Also in der Hafer, ich habe eben vergessen zu sagen, dass sie nach ungefähr 10 Tagen oder 15 Tagen, man hat ein Interview beim Bundesamt und da entscheiden, ob du darfst überhaupt in Deutschland bleiben oder nicht. Oder du hast einen politischen Grund oder keine Ahnung. Du hast dieses Recht wegen Lebensgefahr in Afghanistan, dass du hier bleiben kannst. Ich war auch beim Bundesamt, war eine Dolmetscher dabei und komplett alles zusammen hat ungefähr 20 Minuten oder so gedauert. Und der hat irgendwie, ich habe von Gesicht, das habe ich gemerkt, das glaubt überhaupt nicht. Und hat gesagt, ja, kein Problem, du kannst jetzt sicher gehen. Also, nach 6 Monaten bekommst du deinen Bescheid und ich habe gefragt, habe ich überhaupt Chance? Und ich so, ja, keine Sorge. Und nach 6 Monaten habe ich keinen Bescheid bekommen und so. Ich war bei dieser Pflegefamilie und wenn bis unter 18 Jahre, dann hast du diese Pflicht, dass du zur Schule gehen überhaupt. Und seit war ich am ersten Tag wirklich in Trier, habe ich mich wirklich Mühe gegeben, wegen der Sprache, dass ich Sprache zu lernen. Ich war also jeden Tag neu im Multikulti. Und im Hafer hatte nie gesagt, dass es gibt überhaupt Sprachkurse oder du kannst irgendwo Sprache lernen, dass du kannst danach weiter in Schule gehen oder so. Die Leute einfach so hatten zueinander Bescheid gesagt, es gibt eine Multikulti, du kannst einfach hingehen, du kannst ein bisschen Sprache lernen. Ich war so jeden Tag bis 1 Uhr in Schule, ungefähr 3:30 haben wir einen Sprachkurs bis 4:30 und dann 5 Uhr wieder bis 7 Uhr habe ich einen Sprachkurs gehabt. Also ich habe so gedacht, wenn man so zeigt in Deutschland, dass du willst wirklich einfach wie ein normaler Mensch leben, du willst keiner kriminell oder illegal leben oder illegal arbeiten, ja, du willst wirklich weiterzugehen, dann kriegst du auch ein Papier, dann die gucken, ja, der ist ein guter Mensch, der will wirklich einfach normal leben, na, nicht anders als diese Sache. Nach einem Jahr, also das habe ich so viel Mühe gegeben, in einem Jahr habe ich meinen Hauptschulabschluss gekriegt von Berufsschule Und danach, ja, habe ich abgelehnt bekommen vom Bundesamt und es steht da, dass du hast ungefähr 2 Wochen Zeit, dass du eine Widerspruch
einlegen kannst.
Und diese Sache wusste ich auch über das Multikulti und Caritas, dass du hast, wenn hast du eine Bescheid vom Bundesamt, dann musst du ganz schnell uns zeigen oder irgendjemand, dass sie kann gut lesen, wie viel Zeit überhaupt hast du, dass du wieder eine Widersprache einlegen. Und viele Leute wissen überhaupt nicht diese Sache. Wenn kriegen einmal Ablehnung, ja, dann verpassen auch die Zeit und danach bekommen ganz automatisch diese Duldung und jeden Monat oder 2 Monate oder 3 Monate muss nur einfach verlängert. Bei mir habe ich das wieder diese Widerspruch eingelegt und dann hatte wieder 8 Monate gedauert und du hast jeden Tag wirklich, ich habe im einen Jahr, ich habe früher in meinem ganzen Leben ganz viel Stress gehabt, wegen Arbeit, wegen Polizei, wegen, keine Ahnung, Gefängnis, Beleidigung oder Streit oder so. Aber wenn, hast du von den Gedanken immer Stress, dass sie, was ist, wenn morgen kriegst du wieder eine Ablehnung, ja, und was, wenn morgen sagen, also jetzt hast du keine Zeit mehr und du hast keine Chance, dass du hier bleiben, dann gehst du wieder zurück nach Griechenland, dann Türkei, dann Iran, dann wieder Afghanistan. Das kommt jeden Tag und jede Nacht nur in deine Gedanken. Und von einer Seite musst du ganz konzentrieren wegen Schule, dass du einen Abschluss bekommst. Du musst die Sprache lernen, du musst mit den Menschen einfach unterhalten, dass sie, dass, wenn jemand geht in ein anderes Land, ja, als eine Jugendliche, das kann überhaupt nicht, dass die Sprache, die Kultur und hast du keine Familie. Wenn die Leute von hier gehen in andere Land mit dem Papa, Mama und so in andere Land mit dem vor einem Urlaub, das klingt ganz gut, ja, super, ist ein Urlaub, ist aber wenn bist du hier und jeden Tag hast du Angst, dass du wieder zurück nach andere Land musst, es zurückgehen und du hast viel Mühe gegeben, du hast jeden Tag Sprache gelernt, du warst in Schule, also in Schule von einer Seite musst du verstehen, was sagt der Lehrer, von einer Seite, wenn sagst du ein Wort falsch, die alle lachen über dich, weil die merken überhaupt nicht, dass du bist seit nur ein Jahr hier oder du verstehst nicht überhaupt diese Sprache. Die denken einfach, was redet komisch. Und trotzdem, wenn kriegst du eine Beleidigung oder die lachen über dich, man muss einfach aushalten. Man muss sagen, ja, okay, kein Problem. Ich halte das. Das auf jeden Fall, ich muss keinen Stress mit den Leuten haben. Wenn die Leute sind einfach zu dir gemein oder fies, trotzdem musst du nichts sagen, weil immer hat man diese Angst, dass sie keine Kontakt mit Polizei haben. Ein Freund von mir hat in der Schule, eine andere hat den Haare einfach mit dem Schirr geschnitten, kommt die Polizei und die Lehrer hatten alle gesagt, du kannst eine Anzeige schreiben gegen der und der hat wirklich Angst, hat gesagt, nein, ich schreibe das nicht, ich will keinen Kontakt mit Polizei oder so haben, ich lasse einfach das. Das passiert oft bei uns. Und wenn ich gehe am Bahnhof, also erstes Mal war ich in Trier, jeden Monat, also 2-3 Mal hatten das gefragt. Und wenn jedes Mal habe ich neue Frisuren gehst da, dann kennen die Polizei wieder nicht und sagen, hast du den Papier? Ich sage, hallo, ich war morgen hier, ne? Gestern hier. Du hast gestern gesehen mein Papier. Dann sagen, ja, wenn der kennt, den andere Kollege von Polizei kennt nicht, kann nicht erinnern, wegen gestern, sagt, kein Problem, nochmal. Und das passiert überall, ne? Und wenn hast du den Hauptschulabschluss, dann musst du eine Ausbildung belassen. Also, wenn hast du Angst wegen irgendetwas, dann du versuch alles machen, dass du eine Sicherheit bekommst. Ich wusste das auch, dass wenn hast du eine Ausbildung, das ist nicht eine Sicherheit, dass du kannst hierbleiben. Aber trotzdem, das habe ich versucht, eine Ausbildung zu finden. Das kann ich sagen, ich habe eine Ausbildung, ich verdiene selber Geld, ich bekomme kein Geld von der Stadt. Dann habe ich einen Vertrag, habe ich also so gedacht, ich habe einen Vertrag für 3 Jahre. Das heißt, in 3 Jahren mindestens kann ich sicher sein, dass ich hierbleiben kann. Ich war überall, also ich male gerne. Beim Theater habe ich Praktikum gemacht, beim Autolackierer habe ich Praktikum, als Koch habe ich Praktikum gemacht. Ich habe überall Praktikum gemacht, wegen einer Ausbildungsplatz. Aber wenn gehst du irgendwo und zeigst du ein Papier, dass sie 3 Monate steht da. Welcher Chef will eine Ausbildung haben, dass sie hat von nur vor 3 Monaten ein Papier in der Hand und sagen, die wissen überhaupt nicht, was bedeutet eine Duldung oder so. Die sagen auf jeden Fall, der hat irgendetwas falsch bei Polizei gemacht oder so, deswegen hat er nach drei Monaten weg ist. Und die bekommen irgendjemand, dass sie hat, ist unkompliziert und sagen, ja, sie ist, hat ein Papier und der kann auf jeden Fall vor 3 Jahren hier bei mir arbeiten. alle Sachen, das muss man das sie durchgehen und du sollst auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz finden. Ohne Ausbildungsplatz hast du keine Chance, überhaupt in Deutschland weiter zu leben. Von einer Seite, du weißt überhaupt nicht, du kannst hier bleiben nach einem Jahr oder nicht. Ich war beim Rechtsanwalt, also so habe ich viel Kontakt mit dem Caritas, mit dem Multikulti, überall. Und die hatten endlich, beim Caritas hatten gesagt, also wir konnten einen Rechtsanwalt von dich bekommen. Wir bezahlen das wegen einer Widersprache gegen Bundesamt. Und das dauert wieder 8 Monate, habe ich wieder 8 Monate gewartet, war ich wieder in der Schule. Und der Rechtsanwalt hatte auch gesagt, du hast überhaupt keine Chance, vielleicht bekommst du wieder eine Ablehnung oder so. Ich war beim Gericht, also meine Kollege also hat auch wieder Ablehnung bekommen. Von so vielen Leuten waren in der Vorstraße bei mir, außer nur 2 oder 3, ne, dass die waren unter 16 Jahre alt, dass sie hatten Papier bekommen. Die anderen alle haben jetzt Duldung, haben nichts in der Hand. Keine Betreuer. Ich habe auch damals, weil ich unter 18 habe ich einen Betreuer gehabt. Ich habe nur einmal gesehen, der könnte mich nicht, ich konnte ihm nicht. Und ich war da und ich habe gesagt, ja, ich bin das die Einzige, dass du bist mein Betreuer. Und er hat gesagt, ah, okay, was willst du jetzt?
Und, der Vormund.
Ja, der Vormund, ja. Und nach wieder das Gericht habe ich beim Richter geredet und ich war fast am Weinen. Also ich habe gesagt, ich habe so viele Sachen gemacht. In einem Jahr habe ich meinen Hauptschulabschluss bekommen. Also jetzt bin ich wieder in der Schule. Ich versuche wirklich einen Ausbildungsplatz. Viele Leute vielleicht denken, dass die also Jugendliche kommen hier oder das Ausländer einfach hier essen und schlafen gar nichts. Aber das ist überhaupt nicht so. Wenn man kommt in ein Land, wirklich, man wollen, dass sie weitergehen, wie ein normaler Mensch leben. Das ist nicht so viel. Wir wollen nicht, dass sie extra eine Papa und Mama besorgen für eine unter 18 Jahre oder 16 Jahre. Die wollen einfach, die können alles selber machen. Hauptsache, dass sie sicher sein, hier können bleiben. Nach dem zweiten Gericht habe ich eine Antwort bekommen und die Antwort steht, du bekommst kein Asyl, aber du bekommst ein Papier. Das heißt, du darfst hier bleiben, bis das Krieg ist in Afghanistan. Und wenn irgendwann finden wir, dass sie da ist, okay ist, dann können wir wieder dich zurückschicken. Also es gibt überhaupt keine Sicherheit immer, ne?
Und ja. Ja, danke schön für die persönliche Schilderung. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf unser Projekt eingehen, was wir im Multikulturellen Zentrum, wie gesagt, seit Anfang 2009 machen. Und zwar Verstärker, ein Bildungs- und Lobbyprojekt für UMF. Dort bieten wir halt regelmäßige Deutschkurse an, grundlegende Deutschkenntnisse werden vermittelt, die Schüler werden teilweise alphabetisiert. Einige waren noch gar nicht in der Schule, andere können perfekt schon Englisch sprechen und da muss man immer verschieden ansetzen. Und dann kommt es halt darauf an, wenn Sie auf Helenberg sind, dann können Sie da auch teilweise dieses Berufsvorbereitungsjahr machen, BVJ. Und in unserem Projekt gibt es 4 verschiedene Kursformen sozusagen. Den einen Anfänger-Deutschkurs, dann schulvorbereitenden Kurs, den schulbegleitenden Kurs und für diejenigen, die schon eine... Ah ja, genau, das sind 2 unserer Schüler und in der Mitte ein Lehrer. Wo war ich? Ja genau, diejenigen, die dann schon eine Ausbildung machen, die können noch ins Multi kommen und sozusagen Bewerbungsgespräche üben oder sich ein bisschen vorbereiten auf das Leben, dann, was sie dann erwartet. Ja, wir wollen halt damit eine Möglichkeit schaffen, dass sie sich ausdrücken können, dass sie sich selbstständig hier in Deutschland zurechtfinden, dass sie ihre Rechte einfordern können mit der Sprache. Wir möchten aber auch nicht nur ein Deutschkurs sozusagen sein, sondern auch politische Lobbyarbeit leisten. Das heißt, Netzwerke bilden. Wir haben überregional Kontakt zum Bundesfachverband, der sitzt in München, Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Christiane ist da Landeskoordinatorin von Rheinland-Pfalz. Das heißt, dieser Bundesfachverband hat in jedem Bundesland einen Fachvertreter, der über die Situation für die UMF in dem jeweiligen Land Informationen sammelt. Es findet ein regelmäßiger Austausch statt. Wir können dazu Fortbildungen bei dem Bundesfachverband fahren. Ja, wir dokumentieren die Einzelfälle, wie wir jetzt auch bei Nasser versucht haben. Und beobachten halt die Vorgehensweisen, die die Jugendlichen durchlaufen. Ja, und so versuchen wir auch mit diesem Vortrag auch Kritik zu üben an dem jetzt immer noch suboptimalen Situation für diese Jugendlichen. Und wir möchten jetzt mit zwei Zitaten enden. Genau, noch ganz kurz dazu. Das haben zwei Jugendliche geschrieben, die auf der Flucht waren. Es gibt diese Homepage Birds of Immigrants und das sind immer junge Flüchtlinge, kommt gleich, die sich halt von ihrer Flucht aus sozusagen schreiben, wie es ihnen gerade geht. Und danach sind wir gerne für Fragen offen und ja, noch Anregungen, Anmerkungen gerne. Gerade das zweite Zitat passt ja auch ganz gut in den Rahmen dieser Ausstellung, Invisible Borders. Und besonders danken möchten wir natürlich Nasser, dass er hier so seine persönliche Geschichte einfach der Allgemeinheit erzählt hat, weil das, denke ich mal, noch ein ganz anderer Eindruck ist, als wenn man jetzt die theoretischen Fakten, wie läuft es in der Theorie ab, was sind unsere Eindrücke, sondern nochmal die Perspektive eines jungen Flüchtlings, dass du uns das berichtet hast. Vielen Dank. Vielen Dank.